dass das Thema von heute ein Buchtitel ist. Deswegen habe ich lange überlegt, was soll das heißen? 5 Minuten nach dem Tod. Ich habe dann so ein bisschen nachgedacht. Ich hatte eine Zeit lang, 6 Jahre lang, Unterricht an einer Altenpflegeschule gegeben, Religionsunterricht. Da waren meist Leute, die so mit 25, 30, 35 Jahren nochmal den Beruf veränderten und in die Altenpflege gingen. Und man hat dann den Religionsunterricht in dieser Schule etwas umbenannt, Religionsgeragogik, also Religion fürs Alter oder für die alten Pfleger eben. Und dann fand sich so schnell kein Pfarrer, weil jedem klar war, da muss er sich in etwas reindenken, was normalerweise nicht so üblich ist. Ich habe das dann übernommen und habe dann auch schnell diesen Lehrplan begriffen, den die vorhatten, was in dem Religionsunterricht da kommen sollte. Es war für mich eine sehr aufregende Sache, denn so gut wie keiner war gläubig von denen, die da Altenpfleger werden wollten. Ich habe dann etliche Bücher gewälzt, weil einer dieser Hauptpunkte die Frage nach dem Sterben war. Weil man davon ausging, Altenpfleger werden immer wieder mal mit dem Sterben konfrontiert. Wie sollten sie sich verhalten? Ich habe dieses Thema dann in etwa 10 Unterrichtseinheiten behandelt und ich merkte, dass das vielen gar nicht so gut gefiel. Es gab dann so Diskussionen und dann sagte jemand, das ist doch alles so weit weg vom Leben, was sie hier weitergeben. Und es gab richtig gehend von einigen gesteuert, der Schüler, einen recht starken Protest dagegen mich. Ich komme eines Montags haben wir da Religionsunterricht in die Schule und beginne mit einem in der Reihenfolge mit diesem Thema und sage, es wird jeder von uns sterben und dann stehen wir vor Gottes Gericht und dann wird er urteilen über unser Leben. Und mit einmal lief eine der Frauen schluchzend und weinend aus dem Unterrichtsraum raus. Ich wusste nicht recht, was das bedeuten soll. Und kaum war sie draußen, kam mir ein Protest von den Schülern entgegen. Wie können Sie mit dem Thema Tod heute anfangen? Ich frage, ja, warum? Ich sage, das ist dran. Ihr Mann hat sich gestern aufgehängt. Die war unter den Schülern bekannt. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Und der Mann, der es am meisten vorantrieb, der war einer, der mir kurz vorher gesagt hat, er wäre mit 34 Jahren zu alt dazu, jede Woche noch 2 Stunden seines Lebens für den Religionsunterricht zu vergeuden. Es werden dort Dinge gesagt, die überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hatten. Und jetzt kam das Thema und das war so ein Knall ins Leben hinein, dass sie allesamt entsetzt waren. Ich selbst musste dann auch erst mal sehen, wie kann ich mit diesem Fall oder mit dieser Geschichte umgehen. Aber mir ist eins klar geworden, das Thema Tod und Sterben hat mit jedem existenziell zu tun, ob er glaubt oder nicht. Und es berührt auch jeden Menschen auf der Welt in irgendeiner Weise. Man kann das Thema Tod von sich wegschieben. Es wird irgendwie immer wieder zurückkommen. Und das ganze Thema Tod ist immer auch irgendwo angstbelastet. Und das nicht nur bei Nichtgläubigen, sondern oftmals auch bei Christen. Als ich noch im Anfang meines Dienstes war, als Praktikant, war ich in der Stadt Burg, bei Magdeburg. Dort kam ein alter Herr, der bestimmt 60, 70 Jahre lang den Weg des Glaubens gegangen ist. Er war über 90 und er kam zu unseren Nachmittagsbibelstunden. Abends ging er nicht mehr aus dem Haus und er hatte immer 2 Kilometer zurückzulegen. Es war ein heißer Junitag, er kam zur Bibelstunde, ging zurück und brach auf dem Rückweg zusammen und hatte einen schweren Schlaganfall. Ich habe ihn ein paar Tage später, vielleicht so 3, 4 Tage später besucht und dann sah ich ihn und man hat manchmal so den Eindruck, derjenige wird sterben. Es gibt da so hin und wieder Zeichen, die man erkennt. Und ich war jetzt der Meinung, ich müsste mit ihm auf das Sterben zu sprechen kommen. Ich war damals 22 Jahre und er war über 90. Und ich sagte, Bruder Otto, wir wissen doch, wo es hingeht. Und dann sah er mich an und sagte, ja, ich gehe zu meinem Heiland. Aber diesen Weg, den bin ich auch noch nicht gegangen. Der Satz, der hat mich begleitet, diesen Weg bin ich auch noch nicht gegangen. Er ist nicht unter Angst und Schrecken gestorben. Aber mir wurde deutlich, da ist ein gewisses Bangen doch von Dingen, die man so noch nicht erlebt hat. Und es gibt nur wenige, die fröhlich in den Tod ziehen. Das wäre auch total unnatürlich, denn die Bibel redet eigentlich selten positiv über den Tod oder über Sterben. Da wird im 1. Korintherbrief etwas gesagt vom Tod. 1. Korinther 15, 26 sagt der Apostel Paulus, der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Da wird nicht gesagt, dass der Tod irgendwie gütig und freundlich ist, nicht was so ein paar romantische Illusionisten meinten, der Freund Hein, der einen dann abholt, sondern da wird gesagt, er ist der letzte Feind. Und wir haben heute nicht die Zeit, so eine genaue biblische Studie über alles, was die Bibel vom Tod sagt, heute Abend uns zu machen. Aber es wird vom jüngsten Gericht gesprochen. Und dass die verlorenen Menschen zum Schluss weit weg sein werden von Gott. Es wird gesagt von einem feurigen See. Das ist das, was man oftmals so mit Hölle bezeichnet. Und da wird gesagt, dass alle die, die nicht zu Jesus gehören werden, dort sein werden. Aber dann wird auch erwähnt, der Tod wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Das heißt, der Tod scheint nicht nur ein Zustand zu sein, sondern er scheint auch eine Person zu sein, eine dämonische Person, die irgendwie Einfluss hat in dieser Welt, so ähnlich wie der Teufel, vielleicht ist es ein gefallener Engel, aber zu viel steht dort nicht im Einzelnen dabei. Der Tod ist nichts äußerlich gesehen Erfreuliches und Freundliches. Er hat eine ganz katastrophale Geschichte. Als Gott nämlich die Welt geschaffen hat und die Menschen gemacht hat, hat er sie zum Leben erschaffen und nicht zum Sterben. Der Tod war eigentlich gar nicht vorgesehen. Der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Und von Gott heißt es, der allein Unsterblichkeit hat. Das heißt, Gott ist unsterblich und der Mensch ist eigentlich zur Unsterblichkeit hin geschaffen gewesen. Allerdings ist den ersten Menschen bereits gesagt, wenn ihr nicht in Übereinstimmung mit Gott leben wollt, dann verändert sich das. Und Gott hatte einen bestimmten Willen für ihr Leben. Und den haben die Menschen dann so nicht akzeptieren wollen. Und Gott hat im Vorfeld schon gesagt, wenn er das tut, werdet ihr des Todes sterben. Sie haben das getan und dann kam der Tod. Wenn man in die Bibel hineinschaut, sieht man, dass die allerersten Menschen noch ziemlich alt geworden sind. Später verkürzten sich die Lebensjahre sehr schnell. Mose, von ihm sprach ich gestern bereits einmal, der hat vor 3.500 Jahren gesagt, das Leben wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Er selbst ist 120 geworden. Es gibt da so eine Andeutung in 1. Mose 6, das ist dem Menschen noch gegeben. Hin und wieder erlebt man ja so Uralte, die wirklich 110 und ähnlich werden, aber die 120 hat kaum einer je überschritten. Ich lebte ja früher in der DDR und da wurde uns immer Russland als das leuchtende Vorbild für alles dargestellt. Da gibt's überall das Beste, das Größte und das Schönste und natürlich auch die ältesten Menschen. Und da fand ich in der Zeitung eines Tages einen Artikel, ein russischer Mann, der im Kaukasus lebte, 143 Jahre alt und hat gearbeitet bis 130. Es war dann noch erwähnt, dass sie da auch einen Chor haben, nicht so jung wie eurer, sondern alles nur Männer über 100. Die bilden dort einen großen Chor im Kaukasus. Nur ich habe es meinem Großvater gezeigt und der Großvater sagte, 143, die da im Kaukasus, die rechnen nach einem großen Krieg und wissen nicht so ganz genau, welcher Krieg das gewesen ist. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass er die 143 nicht erreicht hat. Es ist so, dass die Menschen ein gewisses Lebensalter erreichen, manche kein hohes. Der erste aus meiner Schulklasse, der gestorben ist, nicht durch einen Unfall, sondern der auf dem Fabrikhof umgefallen ist, ist mit 23 Jahren umgefallen, sehr früh. Man hat dann festgestellt, dass irgendetwas in seinem Kreislauf nicht in Ordnung war, was man vorher niemals wusste. Er war der erste, der des natürlichen Todes dort gestorben ist. Wenn wir Silvester unseren Gottesdienst in der Stadtmission haben, dann werden immer noch mal die erwähnt, die im Laufe des Jahres gestorben sind. Und ich habe es noch nie erlebt, dass nicht im nächsten Jahr der eine oder andere erwähnt wurde, der in der Silvesterstunde mit dabei war. Der Tod ist etwas so Rigoroses, er trifft ja jeden, er ist ein Gesetz, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Bis jetzt sind alle Menschen auf der Welt gestorben, mit Ausnahme von Zweien, von denen man aus der Bibel weiß. Henoch ist nicht gestorben, ein Mann, von dem man gar nicht viel weiß. Und Elia ist in einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren. Ansonsten haben alle einen normalen Tod erlitten, wie es viele haben, die sie vielleicht persönlich kannten. Und wie wir es auch haben werden, wenn Jesus nicht zu unserer Lebzeit wiederkommen wird. Dieser Gedanke, dass alle sterben müssen, das ist ein Gedanke, den schieben die Menschen gern weg, weil es angstbesetzt ist. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Fahrkarte mir zu besorgen. Ich wollte zu einer Jugendfreizeit fahren. Und in der Nähe des Schalters beim Bahnhof war eine Bank. Und da muss ich so aus Versehen in ein Gespräch reinhören. Zwei junge Mädchen unterhielten sich und dann sagt die eine, die und die, ich kannte die nicht, die ist gestorben. Und dann sagt die andere zu ihr, ach sei ruhig, ich kann an sowas gar nicht denken, da bekomme ich jedes Mal Angst. Ich habe dieses Thema, was wir heute haben, am Dienstag in einem Außenort von mir in der Bibelstunde behandelt. Und das war ein Ort, wo etwa 10, 15 Leute zu unserer Bibelstunde kommen. Als ich nach Neustadt kam, war es sehr klein, da kamen 5, 6 nur und dann sind immer mehr dazugekommen. Und manche kamen, die kamen 3 Wochen, 3-mal, manche kamen 5-mal und dann zogen sie sich wieder zurück. Und mir sagt nach der Bibelstunde am Dienstag eine Frau, ja, die und die, die ist auch gekommen. Aber nachdem sie ein paar Mal da war, hat sie gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Die machen einen dort bloß Angst. Das hat die Besucherin mir gesagt, weil es an diesem Tag um das Thema Sterben und Tod wieder ging. Die Menschen möchten sich das Thema weitgehend vom Halse halten. Seit dem, was man die Aufklärung nennt, hat sich so entwickelt, dass die Friedhöfe, die vorher meist in der Mitte der Orte um die Kirchen herum waren, an den Rand der Orte gedrängt wurde, so dass man auch äußerlich gesehen nicht mehr so oft mit dem Tod konfrontiert ist. Und dort, wo man das Thema anschneidet, da kann man manchmal ziemlich daneben treten. Und wenn wirklich einer recht unbefangen über dieses Thema spricht, dann sind oft sogar Christen sehr verwundert. Ich sagte, ich war der DDR-Prediger, es war auch so in meinen ersten Jahren. Wir waren auf einem Ort und da war der Mann, der die Gemeinde zusammenhielt, der war 80 und war Kirchendiener in dem Ort und aber auch Gemeindediener. Der hat vom Bürgermeister alle möglichen Besorgungen dort gemacht. Und jetzt hatten wir Bibelstunde und dann sagte er, in der Bibelstunde, ach, ich habe heute einen interessanten Kauf gemacht. Alle fragten, was hast du denn gekauft? Ich habe mir mein Grab gekauft. Das hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört. Und da erzählte er, ja, der Friedhof gehört doch hier der Kirche. Und ich habe das so die ganze Zeit beobachtet, ein Grab nach dem anderen. Und es geht immer näher auf den Brunnen zu. Und wenn die Reihe voll ist, da geht es hinten wieder los. Und irgendwann bin ich doch dran. Und ich möchte nicht, dass meine Frau so weit mit der Kreiskanne laufen muss. Und als es dann so in der Nähe war, dann habe ich mir das Ding gekauft. Eine der älteren Frauen, die war so entsetzt, wie man erstens sowas sagen kann und zum Zweiten, wie man sowas machen kann, sich da in und dann sagt, ach, doch kein Problem, ich will auch meiner Frau ja ein bisschen entgegenkommen. Soll die immer mit der Gießkanne beim Friedhof laufen? Und dann sagt er noch was, das hat er vielleicht, um der eins draufzugeben, gesagt. Und jetzt habe ich das schon und ich werde mir dann ein Bänkchen hinstellen und dann setze ich mich manchmal schon hin und dann kann ich mal von der Stelle aus gucken, wie es alles so um mich herum aussieht. Ein seltenes Gemüt gewesen, dieser Mann, muss ich dazu sagen. Ich habe sowas, ich habe zwar auch manches drauf, aber sowas nicht. Ging aber relativ unbefangen an die Sache dran. Weil aber das nur wenige machen, wie gesagt, schieben sie das Thema gerne von sich weg. Also einmal in solche Richtung nicht drüber reden. Oder sie reden sich was ein im Blick auf den Tod. Man glaubt nicht mehr wirklich in der Mehrheit der Menschen, dass es da eine andere Welt gibt, in der ich existieren werde. Ich komme später darauf zurück. Aber man hat sich so seine Vorstellungen gemacht, wie das sein könnte. Immer wieder mal hört man dann solche Argumentationen, ja, irgendwie geht's schon weiter. Und oft hört man dann dieses Wort, ich lebe in meinen Werken weiter. Und das ist ja so, dass wirklich manche, die verstorben sind, man wird an sie erinnert, indem man eben Dinge auch sieht, die sie gemacht haben. Bestimmte große Baumeister haben Bauwerke gebaut und nach 100 Jahren wird man noch an den Namen dieses Baumeisters erinnert. Ich bin früher Bäcker gewesen. Was meinen Sie, wie lange ein Bäcker in seinen Werken weiterlebt? Der ist noch nicht unter der Erde, da ist schon das Letzte weg von dem, was er geschaffen hat. Und selbst ein Arzt oder so andere Samariter der Menschheit, die es da gibt, die sicherlich in der Erinnerung mancher Menschen, denen sie Gutes getan haben, noch eine ganze Zeit existieren werden, nach 50, 60 Jahren ist die Erinnerung an sie vorbei. Ich denke an einen Grabstein, an dem ich in meiner Heimatstadt Weißenfels vorbeikam. Er war total zugewachsen. Er war in der Reihe, wo das Grab auch meiner Mutter war. Und ich dachte, ich muss doch mal sehen, wer da ist. Und ich mache das Unkraut so zur Seite. Und da steht ganz groß auf dem Grabstein, geliebt und unvergessen. Das Unkraut war so hoch wie der Grabstein. Das war, als sie die Person beerdigt haben, sicherlich auch der Vorsatz. Sie haben sie geliebt, sie haben das Grab gemacht, sie haben diesen Grabstein gesetzt und haben das als ein Bekenntnis draufgeschrieben. Aber nach einiger Zeit war es Unkraut drüber weggewachsen. Es gibt dann so der einen oder anderen, ich will fast sagen Spinner, der sich Illusionen macht über das, was dann kommen kann. Es gibt eine Sekte, die wird in den letzten Jahren nach meinem Eindruck bedeutungsloser. Das sind die sogenannten christlichen Wissenschaftler, die behaupten, es gibt keine Krankheiten. Und wenn man nur richtig diese Überzeugung vertritt, wird man auch nicht mehr sterben. Ja gut, die Gründerin dieser Sekte, BKE, die hieß sie, sie ist um die 80 geworden, aber sie ist gestorben. Sie hatte wohl nicht den richtigen wissenschaftlichen Glauben dieser Sekte gehabt. Man hat sie als Leiche, so wie man weiß, noch 2, 3 Tage auch auf der Bühne sitzen gehabt, indem sie ihren Anhängern vortäuschten, sie würde existieren, würde noch leben. Hat natürlich auch in der Form nicht geklappt. Einer in unserem Breiten, ein solches Märchen, was sich stark verbreitet, hat man aus der asiatischen Religion übernommen. Das ist diese Vorstellung, dass man irgendwie noch mal neu auf die Welt kommt. Man hat hier bereits eine Runde hinter sich und das eine oder andere hat nicht geklappt. Und dann gibt's wie so bei einem Sitzenbleiber in der Schule noch mal eine Ehrenrunde, noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Man nennt das ja diese Reinkarnationstheorie. Man sollte nicht unterschätzen, es glauben sehr viel. Der Spiegel hat mal eine Umfrage gemacht vor einigen Jahren, wie viel an die Auferstehung der Toten glauben, was ja unser christliches Bekenntnis ist. Und da kam man auf 21%. Und dann fragte man aber auch, wer glaubt an diese Reinkarnation? Da waren sie bei 27%. Das heißt, 27% unserer Zeitgenossen gehen davon aus, dass sie möglicherweise nochmal auf die Welt kommen und dass sie möglicherweise schon mal da gewesen sind. Ich habe einmal ein Interview im Radio gehört mit einer Reinkarnationstherapeutin. Man kann mit allen möglichen Sachen Geld verdienen, die verdient das damit. Sie ist davon überzeugt, dass Probleme, die wir im heutigen Leben haben, auf Probleme aus einem früheren Leben zurückzuführen sein können. Und deswegen, gegen gutes Geld, spricht sie mit Menschen und erforscht dann, was da im früheren Leben bei denen so gewesen ist. Und dann gibt sie ihnen Ratschläge, wie sie jetzt besser durchkommen. Und dann fragte der Reporter diese Frau, wie sind Sie denn zu dieser Erkenntnis gekommen? Und dann sagt sie, das war ein Entwicklungsprozess bei mir. Ich bemerkte viele Probleme, die ich hatte. Ich hatte ständig Probleme mit Partnern. Ich kam mit keinem Mann zurecht. Es war ganz schwierig, sagt sie. Und dann hatte ich so eine Phobie. Ich hatte Angst vor Feuer. Ständig dachte ich, ich könnte mich verbrennen. Ich habe mich immer ein Stück von jedem Feuer dann fernhalten müssen. Ich hatte Angst vor Feuer. Und dann hatte ich immer solche Genickschmerzen. Von Zeit zu Zeit kamen die und sie sagte, ich musste manchmal tagelang liegen und konnte den Kopf kaum bewegen. Und dann, ich habe ja geheiratet, aber mit diesem Mann, das ist noch furchtbarer, wie all die Beziehungen, die vorher auseinandergebrochen sind. Und dann sagt sie, und dann bin ich auf die Reinkarnationslehre gestoßen. Und das hat mir geholfen. Ich kann jetzt mit den Dingen zurechtkommen. Und der Reporter fragt, warum? Und dann sagt sie, ja, ich bin dahinter gekommen, dass ich schon mal gelebt habe. Ich war in der Steinzeit die Frau eines Häuptlings. Und der hat mich immer so geschlagen. Und später war ich am Hofe des Königs Nero, des Kaisers Neros in Rom. Und da habe ich so viel Schlechtigkeiten mitgekriegt, das hat mich gequält. Und immer waren die Männer, die da irgendwie dahinter steckten. Und das ist ja kein Wunder, wenn man sowas durch hat, dann kommt man mit den Männern nicht mehr zurecht. Und dann sagt sie, und im Mittelalter, da hat mich die Inquisition in die Hände gekriegt. Und da haben sie mich als Hexe verurteilt und da bin ich verbrannt worden. Und wer verbrannt worden ist, der geht jedem Feuer aus dem Weg. Und dann kam es vor knapp 200 Jahren in der Französischen Revolution. Da haben sie mir den Kopf abgeschnitten. Und jetzt habe ich die Probleme im Genick. Und dass es mit meinem Mann nicht gut geht, und da kam der Höhepunkt. Mit dem war ich schon mal verheiratet. Damals im Mittelalter. Der hat mich an die Inquisition verraten. Naja, die Frau macht ihr Geschäft in Heidelberg. Sie hat Anhänger, die glauben allen Schwindel. Aber mir ist eins deutlich geworden. Die Leute suchen sich Ausreden. Man wäre schon mal da, man wäre als Mensch geboren, andere meinen auch als Tier in heidnischer Religion. Indien geht man davon aus, vielleicht als Kuh, vielleicht als Katze oder als Ähnliches. Man hätte schon mal auf dieser Welt gelebt. Es sind vielfältige Dinge, die da so erwähnt werden, aber gehen Sie mal davon aus, das stimmt gar nichts. Die Bibel redet ganz deutlich, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Einmal, dann gibt's keine Ehrenrunde mehr. Sondern dann werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Was diese Frau hatte, die hatte einen Größenwahn. Denn wenn es sowas wirklich gäbe, die Mehrheit der Menschen in der Steinzeit war nicht mit einem Häuptling verheiratet, sondern die sammelten irgendwo Bären und Steine, das war ja Steinzeit. Die Mehrheit derer im alten Rom haben irgendwo schwer arbeiten müssen, aber waren nicht am Hofe des Neros. Und die überwiegende Mehrheit im Mittelalter ist auch nicht verbrannt worden. Und der Französischen Revolution war schlimm. Aber es sind bei Weitem die Mehrheit der Menschen nicht geköpft worden. Aber sie war immer bei der auserwählten Mittelschicht, über die sie berichten konnte und sich im Mittelpunkt schieben konnte. Es sind Märchen, es sind Fantasien, das gibt's alles nicht. Nun, ich sagte am Anfang, mit Sterben und Tod ist angstbesetzt, dieses Thema. Man versucht, sich irgendwie rauszuwinden aus dieser Geschichte, aber wie? Lassen Sie mich ein paar Verse aus dem 39. Psalm vorlesen, und zwar Psalm 39 von Vers 5 an. Das ist ein Psalm Davids, also etwa 3000 Jahre alt. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen davon wie ein Schatten und machen sich selbst vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Die Psalmen sind ja Gesänge, Lieder bzw. Gebete. Und hier haben wir wohl ein ursprünglich gesungenes Gebet. Ein Gebet, in dem Gott drum gebeten wird, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben wird. Mose, der hat etwa 450 Jahre vor David gelebt, der hat etwas Ähnliches im 90. Psalm geschrieben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nur der, der bedenkt, dass er sterben wird, der ist klug. Es gibt nichts Sichereres im Leben als der auf uns zukommende Tod. Immer wie gesagt, sollte Jesus nicht zu unseren Lebzeiten wiederkommen, keiner weiß Zeit und Stunde, sonst gibt's nichts Sichereres als den Tod. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nicht an irgendwelche Märchen glauben, sondern der Sache ins Auge schauen, ich werde sterben. Und dann ist diese Lebenszeit hier zu Ende, es wird ein Ende mit mir haben. Keinen neuen Anfang, sagt David, und Mose sagte, auf dass wir klug werden. Wer nicht bedenkt, dass er stirbt, ist ein Narr, ist töricht. Schon weil alle gestorben sind. Die Menschen richten sich auf alles Mögliche Zukünftige ein. Als ich Kind war, da habe ich die Zeit noch erlebt, wo die jungen Frauen und jungen Mädchen Bettwäsche und Handtücher und sowas sammelten für die Zeit, wenn sie heiraten werden. Da in Mitteldeutschland nannten sie das die Mitgift. Mitgift war meistens auch noch ein bisschen Geld mit verbunden, aber sie sammelten da schon. Bei der Konfirmation, da kriegte man nicht das Geld für die Fahrerlaubnis, was heute oftmals so der Fall ist. Nein, man kriegte einen Haufen Bettwäsche. Später gab es wieder Bettwäsche und dann gab es Handtücher und die Mädchen bestickten das dann und umsäumten das. Und manche hatten ganze Kisten an Vorrat, der soll das ganze Leben reichen. Es haben sehr viele gehabt, weil fast alle davon ausgehen, ich werde nicht allein durchs Leben gehen. Ich hatte vor 3 Wochen in Berlin eine Jugendfreizeit. Im Prinzip, auch wenn manche gesellschaftlichen Zusammenhänge sich verändern, ist das immer noch der Blick fast aller jungen Menschen. Ich möchte einmal einen Kameraden an meiner Seite haben, mit dem ich durchs ganze Leben gehen kann. Nur heute, da ist die Bettwäsche so günstig, weil sie aus der Türkei kommt oder von noch weiter weg, dass kaum einer sich noch eine Kiste mit sowas zulegen wird. Aber man geht davon aus, ich werde heiraten. Damals auch. Und es haben viele fleißig gesammelt. Und viele haben dann was in die Ehe gebracht. Und andere haben mit 50, 60 Jahren Geschenke für die Neffen und für die Nichten gehabt, was sie nicht geheiratet haben. Das Heiraten kommt nicht auf jeden zu. Es ist nicht jeder für die Ehe bestimmt. Es gibt den einen oder anderen, der allein bleiben wird. Und trotzdem tun fast alle jungen Menschen irgendwie das so einkalkulieren. Andere legen sich Ersparnisse zurück, um sich Sicherheiten zu schaffen in diesem Leben. Und mancher kratzt eine Zeit lang sehr stark und entbehrt vieles in der Erwartung, dass er später einmal einsetzen kann. Ich kann mich an meine Urgroßmutter noch gut erinnern. Die sagte uns einmal, da war ich vielleicht 15, 16 Jahre, da sagte sie uns einmal, ich habe mein Leben dreimal alles verloren. Sie haben gesammelt und gesammelt und dann kamen politische Umstände, dann kam Krieg und was nicht alles und jedes Mal verloren. Man plante für die Zukunft, aber es kam alles ganz anders. Das ist klug zu planen und trotzdem, manchmal greift man daneben. Das Wichtigste aber, was es im Leben gibt, da planen die wenigsten. So wie dieser Bruder, der sich da schon einen Platz auf dem Friedhof gekauft hat, das muss man nicht unbedingt so machen. Aber einplanen, dass ich eines Tages da liegen werde, das werde ich müssen. Denn es wird so kommen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Oder in 1. Korinther 15, Vers 22. Gleich wie sie in Adam alle sterben, es kommt auf uns zu. Und man kann strampeln und schreien und sagen, ich werde nicht und ich will nicht, es wird doch kommen. Ludwig der 14., ein Mann, der nur aufs Leben gesetzt hat, der damals die in größten Pracht gelebt hat, der dieses berühmte Versailles gebaut hat, als dieses Versailles fertig war, dieses Schlosskomplex mit einem großartigen Park, hat er ein Gesetz erlassen, dass in diesem Schloss Versailles nie vom Tod geredet werden darf. Weil er meinte, nichts Dunkles und Trauriges soll in diesem fröhlichen Ort reinkommen. Und es kam ein neuer Pastor dorthin, also Priester, katholischer Mönch oder so etwas. Und er predigte und wusste nicht von dem Gesetz oder hat sich's nicht vergegenwärtigt und sagt in seiner Predigt ganz laut, alle Menschen werden sterben. Darauf tut der schon über 70-jährige König sich in seiner Loge, die haben ja die so extra Sitze gehabt, diese Könige, sich erheben und schreit dazwischen, ich nicht. Er ging felsenfest davon aus, dass er über allem steht. Er ist alt geworden, weit über 80, aber auch er ist gestorben. David geht ein Stück weiter wie Mose. Mose sagt, lehre uns bedenken. Da hat er die ganzen Menschen mit im Blick, die zu Israel gehören. König David redet mehr von sich selbst. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben wird. Dass alle sterben werden, diesen Gedanken, den kann man sich noch ganz gut hingeben. Aber dass ich eines Tages da liegen werde, dieser Gedanke, der ist wesentlich schwerer nachzuvollziehen. Und trotzdem ist es so. Vom ersten Augenblick unseres Lebens an wird Stück für Stück abgeschnitten von unserer Lebenszeit. Ich hatte einen Vorgänger als Prediger dort in Neustadt, wo ich bin, und der hat auch immer sehr einfache Vergleiche gewählt, die aber einprägsam sind. Er sagte, unser Leben ist wie eine Hartwurst. Jeden Tag wird eine Scheibe abgeschnitten und keiner weiß, wie groß der Zippel noch ist. So sieht das Leben des Menschen aus. Es geht Stück für Stück dem Sterben entgegen. David sagt, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und dass ich davon muss. Davon muss, das heißt, dass ich alles hinter mir lassen muss. Das zu lernen ist auch nicht so einfach. Ich habe ein junges Mädchen gekannt, die bekam mit 19 Jahren eine Erkrankung, die auf Krebs hindeutete. Sie ist dann später doch noch gesund geworden, aber als ihr der Arzt das sagte, da ist sie, obwohl sie gläubig war, doch ausgesprochen erschrocken. Und sie hat später mal in einer Jugendfreizeit ein Zeugnis gesagt. Sie hat gesagt, als mir der Arzt das sagte und ich kam zurück in mein Zimmer und dann sah ich, sie hat sich da etwas angeschafft gehabt, so ein für Handarbeiten, so einen großen Korb, war eine ziemlich teure Sache. Da sagt sie, da ging mir als Ärztes durch den Kopf, wer wird das dann haben? Und sie hatte sich ein Moped gekauft, und in der DDR hatte man so die Schwalbe. Und sie sagte, wer wird mit der Schwalbe fahren? Es wird ein Ende haben. Und ich, bei den Jungen mag es vielleicht noch nicht sein, aber bei allen, was so über 30 ist, ich sage es ihm fast hundertprozentig, ihre Erben leben schon. Und wer so wie ich so eine Haarfarbe kriegt, vielleicht wartet da sogar schon jemand. Ist alles drin, ist alles möglich. Sie sind schon da, die Erben. Und ob man jung ist oder alt, es gibt so eine Redensart, die heißt, Alte müssen sterben und Junge werden sterben. Denn sie werden von alleine auch älter. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, ich habe mit meiner Schwester unseren Dachboden da ein bisschen durchsucht und da fanden wir ein Fotoalbum, das muss damals schon vielleicht 80, 90 Jahre alt gewesen sein, mit solchen harten Bildern, wie man sie im 19. Jahrhundert hatte, die auf so Pappe draufgeklebt waren. Wir brachten das zu meiner Mutter und in dem Buch müssen alles Verwandte von uns gewesen sein. Und dann fragten wir sie, wer ist denn das? Und meine Mutter guckte rein und sagt, ach, das sind Männer. Sie wusste von niemandem mehr, wer es ist. Sie kannte keinen einzigen auf den Bildern. Es war 70, 80 Jahre her. Es sind alle vergessen. Es gibt den einen oder anderen, aber jetzt sagte ich vorhin schon, der länger in Erinnerung bleibt. Aber wissen Sie, so spontan zu sagen, wie der Bruder des Urgroßvaters Ihres Urgroßvaters ist? Ich weiß es nicht. Ich habe mal so Ahnenforschung betrieben und da habe ich in einer Reihe gefunden, es geht nicht über den Ur-Urgroßvater hinaus. Der war so ein schwarzes Schaf und da haben sie sogar den Vornamen nicht überliefert, damit er irgendwo in Vergessenheit geraten soll. Es wird ein Ende mit uns haben. Und wir müssen davon. Und hier steht das, wie gar nicht, siehe, meine Tage sind eine Handbreit. Da wird das Leben mit einer Distanz verglichen. Man kannte damals schon Meilen und andere großen Distanzen. Eine der kleinsten Einheiten war eine Handbreit. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. An anderer Stelle steht in der Bibel, es ist so, als flögen wir davon. So schnell vergeht da auch unsere Lebenszeit. Und dann, irgendwann ist Schluss. Und hier steht, unser Leben muss ein Ziel haben. Das Ziel unseres Lebens, das kann man am besten mit dem Ende eines Laufs vergleichen. Dort am Ende des Laufes ist das Ziel. Da müssen wir ankommen und da werden wir ankommen. Aber wie sieht das Ziel aus? Ich will es im Bild sagen. Am Ziel unseres Lebens sind bildlich gesehen zwei Türen. Die eine Tür, die führt zur Herrlichkeit und die andere Tür führt zur Verdammnis. Jesus benutzt auch einmal ein Bild in diese Richtung. Er redet von einem schmalen und von einem breiten Weg. Und er sagt davon, dass der schmale Weg aufwärts geht und dass er zu Gott führt. Aber es sind relativ wenige, die darauf gehen. Und dann redet er von einem breiten Weg, der abwärts geht, auf den viele sind. Und dieser Abwärtsweg, der führt zur Verdammnis. Jeder von uns hat ein Ziel vor sich. Und das Ziel ist nicht der Friedhof. Das Ziel ist die andere Welt, ist die Ewigkeit. Und dann gibt es den einen Platz, das ist die Herrlichkeit. Wenn wir wüssten, wie gut es dort ist, wir hätten keine Angst vorm Sterben. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die Philipper, aus dem Gefängnis heraus, sicher auch aus manchen frustrierenden Erlebnissen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Das sagt etwas Interessantes über das Ziel der Gläubigen. Das Ziel der Christen ist, bei Christus zu sein. Wenn Sie wirklich ein Gotteskind sind und heute nach Hause fahren und vielleicht einen Autounfall haben und es Ihre letzte Stunde wäre, dann dürfen Sie eins wissen, Sie sind am Ziel und dort ist Christus. Was es da so alles im Einzelnen gibt, das wissen wir nicht so genau, aber Christus ist dort. Er selbst hat es nämlich auch mal so gesagt. Und zwar an dem Tag, als er am Kreuz hing. Da war einer neben ihm, der Schächer, und er hatte furchtbare Angst vor dem Sterben. Und dieses Sterben war ja auch schrecklich mit Schmerzen und der größten Qualen. Und da sagt zu Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es gibt also einen anderen Ort, den Jesus das Paradies genannt hat. Nicht das irdische Paradies, in dem einst Adam und Eva waren, sondern es gibt ein Paradies in der unsichtbaren Welt. Das Wort Paradies kann man mit Wonnegarten wieder in etwa wiedergeben. Einen Ort, wo es uns wunderbar ergehen wird und wo Jesus da ist. Jesus erzählt einmal eine Geschichte. Ob es ein Gleichnis ist, ist nicht ganz klar. Er redet von Realitäten. Da sind zwei Menschen gestorben, unter anderem ein gewisser Lazarus, der ein elendes Leben führen musste. Schwer krank ernährte er sich von den Resten, die bei den Reichen so abfielen. Und er starb. Und dann sagt Jesus, er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Das heißt, göttliche Helfer, göttliche Boten waren in der Stunde, wo er seine Augen zumachte, bei ihm und brachten seinen Geist und seine Seele rüber in die andere Welt. Und Abraham sagt in dieser Begebenheit, er wird getröstet. Der Christ, der stirbt, geht dahinüber, hinter diese Tür, am Ende dieses schmalen Weges. Er wird bei Christus sein. Er wird getröstet sein. Und in der Offenbarung, da steht einmal von denen, die dort, da heißt es, mit weißen Kleidern angetan sind, die rein sind von all ihrer Schuld, weil Jesus sie ihm vergeben hat. Da sagt die Schrift, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und es wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Wissen Sie, die Tränen, die sind ja nicht das Leid, was man hier durchgemacht hat. Die Tränen sind nur die Spuren des Leides. Und auch noch die Spuren des Leides werden weg sein. Wenn ein Christ heimgeht in die himmlische Heimat, dann geht er zu Christus, dann wird er getröstet, da kommt er in Verhältnisse, die man mit dem Pauluswort wiedergeben kann, was kein Auge gesehen hat, nicht mal im Traum, was kein Ohr gehört hat, was man nie beschreiben konnte, auch nicht in einer Predigt, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was sich niemand erdenken konnte, das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieb haben. Er hat's vorbereitet. Jesus sagte seinen Jüngern, Johannes 14 steht das, ich gehe euch die Stätte zubereiten. Er hat's vorbereitet. Jesus hat dort eine Wohnung für uns vorbereitet. Ich gehe euch die Stätte zubereiten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Jesus hat uns eine Wohnung vorbereitet. Und Jesus wusste, wovon er redet. Ich war Bäcker, sagte ich. Jesus war Zimmermann. Der wusste, wie man Häuser baut. Und Jesus hat uns da einen Platz gebaut. Er hat ihn gebaut wie ein Zimmermann mit Holz und mit Eisen. Mit dem Holz, an dem er gekreuzigt wurde, wo er für unsere Sünden gestorben ist. Mit dem Leid, das ihm traf, als er am Kreuz für uns angenagelt war. Jesus hat uns die Tür frei gemacht für den Himmel. Keiner muss mehr auf dem Friedhof enden. Sondern jeder, der zu Christus gehört, hat einen Weg in die Herrlichkeit, in den Himmel, eine wunderbare Zukunft. Und keiner muss zittern vor diesem Stunde. Es mag sein, dass es mit Bangigkeit, wie bei dem Bruder, den ich am Anfang erwähnte, verbunden ist. Aber es hat eine ganz andere Seite noch. Auch in der ersten Zeit, wo ich im Dienst stand, kannte ich drei Schwestern. Sie stammten vom Schwarzen Meer, es waren leibliche Schwestern. Sie wohnten zusammen in einem Haus. In diesem gleichen Haus wohnte auch ihr Bruder mit. Die drei hatten die Bibelstunde in ihrer Wohnung, aber ihr Bruder wollte damit nichts zu tun haben. Und in jeder Bibelstunde beteten sie, dass ihr Bruder doch zu Jesus finden möchte. Ich wurde dann versetzt irgendwann und irgendwann hörte ich, der Bruder ist jetzt auch zum Glauben gekommen. Und ich habe mich sehr gefreut für die drei, da waren endlich ihre Gebete erhört. ging nicht lange hin, da erfuhr ich plötzlich, der Bruder ist gestorben. Ganz unerwartet war er nicht mehr da. Und dann hörte ich, die jüngste der drei Schwestern hat fast den Verstand verloren. Sie war so kaputt und so traurig, dass jetzt ihr Bruder gestorben ist. Der Tod hat eine Kehrseite, er ist der letzte Feind. Er reißt liebende Menschen auseinander. Da ist plötzlich eine Frau ganz alleine, weil der Mann, der immer an ihrer Seite war, jetzt nicht mehr da ist. Da ist plötzlich ein Mann alleine und kommt mit seinem Leben nicht mehr zurecht, weil die Frau alles für ihn gemacht hat und jetzt steht er allein da. Und in diesem Fall war es so, der Bruder, um den sie so gebetet haben, er kam zum Glauben und jetzt war er weg. Ich sagte mir, wenn ich dort wieder in der Nähe bin, ich muss die drei unbedingt besuchen. Die waren mir vorher schon ans Herz gewachsen. Und ich kam hin und ich weiß noch, wir sitzen dort um den Tisch und sie hatten Kaffee auf den Tisch gebracht. Und da erzählten sie, wie der Bruder zum Glauben kam. Und dann sagt die eine Schwester, ach, wir haben uns so gefreut. Wir dachten, jetzt wird's bei uns wie bei Maria, Martha und Lazarus. Jetzt ist auch der Bruder dabei. Und nach einem halben Jahr schon war er gestorben. Und die Jüngste, die das so nahe gegangen ist, die sagte, ich hätte wirklich bald den Verstand verloren. Bis mir etwas klar wurde. Wenn wir wüssten, wie gut es denen geht, die bei Jesus sind, wir würden nicht mehr weinen. Wir würden uns freuen, dass sie endlich das erleben und das haben, was alles Schöne hier übertrifft. Und das hat sie wieder stark gemacht. Wenn sie ein Kind Gottes sind, dann dürfen Sie das wissen, bleiben Sie auf diesem Weg und Sie kommen an einem Ziel an, worauf es sich lohnt zuzugehen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist ganz klar. Und lehre mich bedenken, dass ein Ende mit mir haben wird, wie es der David sagt, und dass mein Leben ein Ziel hat. Aber es gibt eben auch noch das andere Ziel. Ich habe für manche Witze oder so etwas durchaus Erinnerung und an sich erzähle ich keine Witze bei einer Predigt, aber manchmal hilft es zur Erklärung, einer Illustration. In der Sowjetunion wurden die Juden ja auch stark bedrängt und es war zeitweise verboten, dass sie Hebräisch lernten. Und dann erzählte man bei uns, da sitzt so ein alter Jude in Moskau auf einer Parkbank und lernt Hebräisch. Und da kommt einer von KGB vorbei und sieht, dass der Hebräisch lernt und fragt ihn, was machst denn du da? Und da sagt er, siehst du, ich lerne Hebräisch. Und dann sagt er von KGB, weißt du nicht, dass das verboten ist? Und er sagt, ach wissen Sie, ich bin schon so alt und ich werde bald sterben. Und da drüben muss ich doch Hebräisch kennen. Und da guckt der KGB-Mann den so mitleidig an, wie man so naiv sein kann. Und dann sagt er zu dem, ja, bist du dir so sicher, dass du dorthin kommst? Und dann sagt er, nein, eigentlich nicht. Aber im Blick auf die Hölle, Russisch kann ich schon. Das war eine andere Zeit. Aber was in der Hölle gesprochen wird, das wissen wir nicht. Aber es gibt diese zweite Tür, die wirklich zu Verdammnis führt. Und auch wenn sowas erheiternd ist, eins kann ich doch hundertprozentig sagen, es sitzen mit Sicherheit auch der eine oder andere hier im Raum, von dem eigentlich klar ist, wenn er so stirbt, wie er heute ist, dann wird er nicht im Himmel sein, sondern wird er an dem Platz sein, wo alles das ist, was nicht zu Gott passt. Das griechische Wort für Sünde, das hängt auch mit Ziel zusammen, allerdings mehr mit einer Zielscheibe. Das würde jetzt zu weit führen, das näher zu erklären. Sünde heißt so viel wie am Ziel vorbei. Unser Leben muss ein Ziel haben. Ich sagte vorhin, als Gott die Menschen geschaffen hat, da hat er sie sich zum Bilde gemacht. Und ich habe gestern erwähnt, Gott ist Liebe. Wenn ein Mensch so wäre, wie Gott ihm ursprünglich wollte, dann wäre er wie Gott, dann wäre er Liebe. Aber unser Leben ist mit Sünde behaftet und beschmutzt. Und deswegen sind wir nicht wie Gott. Sondern wir sind eben Sünder. Wir sind Sünder in dem Sinn, dass wir nicht so sind, wie wir sein müssen. Ich sage es mal so klar, wäre ich so, wie ich sein müsste, ich würde durch meine Heimatstadt gehen und dann sieht mich jemand und dann sagt einer, gucke mal, da kommt der liebe Gott. Bild Gottes. Aber wenn ich komme und mich sehen meine Kinder, da fällt denen nicht nur ein, da kommt der liebe Gott. Da fällt denen manches dumme Wort von mir an. Da fällt denen manche dumme Handlung von mir ein. Manchmal haben sie in der Erinnerung, da war hier und da ungerecht oder was nicht alles. Ich bin ein Sünder. Ich habe das gestern schon gesagt, ich bin ein Sünder und ich wäre es wert, verloren zu gehen. In Gottes Worte heißt es, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und damit ist jetzt nicht nur das körperliche Sterben gemeint, sondern da ist etwas gemeint, was die Bibel den zweiten Tod nennt. Der erste Tod ist das körperliche Verscheiden. Das zweite Tod ist dann aber für immer von Gott getrennt zu sein. Und das wäre eigentlich die Strafe, die ich verdient habe. Aber das wollte Gott nicht. Und wenn es jetzt hier heißt, lehre mich bedenken, dass mein Leben ein Ziel haben muss, dann sollte ich darüber nachdenken, wie komme ich zu dem richtigen Ziel, zur Herrlichkeit, und wie komme ich von diesem falschen Weg weg, der mich doch in die Verdammnis reinbringen könnte. Nun, Gottes Wort gibt etliche Hinweise dazu. Da ist einmal das, was der Schächer am Kreuz sagte. Jesus hat ihm zugesagt, er wird mit ihm im Paradiese sein. Aber was hat er vorher gemacht? Er hat ihm gebeten, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wahrscheinlich ist dieser andere Mensch ein Verbrecher gewesen, der etwas getan hat, was es wert war, nach damaligen Gesetzen zur Hinrichtung zu führen. Er sagt das ja übrigens auch. Er war also ein Mensch, der das Todesurteil verdient hat. Aber in seiner Not wendet er sich an Jesus und diese Bitte an Jesus, die erhört er. Es steht einmal in Gottes Wort, klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn jemand in unserer Mitte sich nicht sicher ist, dass er die Ewigkeit bei Gott verbringen sollte, wird, dann sollte er bitten. Dann sollte er Jesus bitten, Herr, denke doch an mich. Denke doch da drüben an mich. Und wissen Sie, dann wird Jesus reagieren. Normalerweise wird er uns durch sein Wort zeigen, was notwendig ist. In der Pfingstgeschichte, da erklärt der Apostel Petrus, wie das alles war mit Jesus. Dass er für uns Menschen gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er nun zur Rechten Gottes sitzt. Und er macht den Menschen auch klar, er ist gestorben, weil ihr Sünder seid. Ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Ihr seid mitverantwortlich dafür, dass er sterben musste. Und dann fragten die Leute, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt ihnen der Apostel Petrus, dass sie sich bekehren sollen, dass sie Buße tun sollen und dass sie sich taufen lassen sollen, ein Zeichen dieses Glaubens geben sollen, dass sie sich taufen lassen sollen, dass sie Vergebung der Sünden dadurch erhalten. Wie bekomme ich Vergebung der Sünde, indem ich Buße tue? Buße tue heißt, mich von dem Falschen abkehren und hin zu Jesus kehren. Jesus als meinen Heiland annehmen, Jesus mein Herz ausschütten und meine Sünden bekennen. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, bekommt er das ewige Leben. Das heißt, wenn er hier die Augen zumacht, wird er da drüben weiter bei Jesus sein. Das ewige Leben beginnt aber nicht erst mit dem Sterben, sondern das ewige Leben beginnt in dem Augenblick, wo ich ihm hier meine Sünde bekenne. Und sollte ich dann noch 20 oder 60 Jahre vor mir haben, habe ich hier auf der Erde schon ewiges Leben. Und wenn dann die Stunde kommt, dass meine irdische Zeit zu Ende geht, geht das ewige Leben dort drüben weiter. Ich habe eine Zeit lang in der Missionsarbeit mitgestanden unter Alkoholikern. Wir haben das wirklich als Mission unter Alkoholikern verstanden. Und einmal im Jahr war dort in der DDR das Treffen der Geretteten, hieß das. Da kamen Menschen, die aus der Kraft des Glaubens schon länger wie ein Jahr frei waren von der Macht des Alkohols zusammen. Am Ende dieses Treffens, das fand damals in heutigen Chemnitz, damals hieß es Karl-Marx-Stadt statt, da kamen sie nach vorn auf die Bühne, meist über 100 Leute, und dann beteten sie gemeinsam einen Psalm. Und in dem Psalm, da hieß es, er zog mich aus der grausamen Grube, daher. Er zog mich aus der grausamen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und er stellte meine Füße auf einem Felsen, dass ich sicher treten kann. Und er hat mir ein neues Lied in den Mund gegeben, zu loben seinen Namen. Und dann haben die, die teilweise noch vom Alkohol gezeichnet waren, ein gemeinsames Lied gesungen. Und da hieß es im Refrain, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. In dem Augenblick, wo ein Sünder zu Christus kommt, hat er Vergebung seiner Schuld und bekommt von Christus auch Kraft für ein neues Glaubensleben. Sicherlich wird er menschlich gesehen nicht ganz sündlos, aber sein Leben wird sich verändern. Es wird ein lohnenswertes und schönes Leben sein. Wenn vielleicht der eine oder andere hier in unserer Mitte ist, der sich sagt, ja, glaube, das ist alles interessant und wenn ich das so höre, sagt es mir auch zu, aber ich könnte mir damit meine Lebensplanung irgendwie verbauen. Ich könnte den Spaß, den ich im Leben haben will, vielleicht entbehren. Dann muss ich sagen, das sind ganz gefährliche Gedanken. Diese gefährlichen Gedanken sind deswegen gefährlich, weil du zum Schluss in der Hölle landen kannst, wenn du auf diesem Weg bleibst. Aber sie sind auch gefährlich, weil dein Leben hier schon leer und öde und kaputt ist. Nach einer dieser Konferenzen rief mich ein Bekannter damals in der DDR an, ich möchte doch eine Alkoholikerin in Havelberg besuchen. Die wäre gerade zum Glauben gekommen und es wäre niemand in der Nähe, der sich um sie kümmert. Ich fuhr dorthin, klopfte an und das war so ganz typisch eine Alkoholikerwohnung. Es sah unaufgeräumt und schmuddelig aus. Die Tapeten waren verqualmt und süß, strähnige Haare und sah viel älter aus, als sie war. Sie ließ mich dann rein und ich sagte, warum ich komme. Und die sagte, ja, ich bin da bei so einem Treffen dieser Mission gewesen und zum Glauben gekommen. Und da erzählte sie mir, wie das ging. Sie sagte, vor einigen Wochen war ich wieder mal total versumpft. In der DDR, da waren die Bahnhofslokale so das Niedrigste, was es gab. Und da war sie in so einer Bahnhofswirtschaft gelandet. Und da hat sie dort einen Mann kennengelernt, in der Wirtschaft auch ein Trinker. Und da hieß auch Wagner, deswegen habe ich das auch noch ziemlich in der Erinnerung. Sie hat auf jeden Fall den aufgelesen, hat ihn mit nach Hause genommen. Das geht bei dieser Menschengruppe dann oft mal schnell. Und er hat bei ihr dann mitgeschlafen. Und wie sie morgens wach wird, sieht sie neben sich, der Mann ist tot. Und das hat sie so erschrocken. Sie wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was sie tun solle. Dann hat sie natürlich Polizei und was da nötig war, gerufen und dann brachte man ihn raus. Und mit einmal war der Frau klar, ich werde sterben. Und ich werde vielleicht genauso verrecken irgendwo, wie der heute bei mir in dem Zimmer verreckt ist. Und sie hatte eine furchtbare Angst. Und sie ging zum Pfarrer. Der Pfarrer wusste sich auch nicht gleich zu helfen, aber er wusste, da gibt's so diese Mission unter Alkoholikern. Und da hat er sie hingebracht und die hatten eine Freizeit für Trinker. Und während dieser Tage hörte sie, dass es eine Chance gibt für ein neues, lohnenswertes Leben. Und sie begriff, dass wenn sie zu Jesus kommt, er sie nicht wegschmeißen wird und sie wegjagen wird. Und sie gab in einem Gebet ihr Leben Jesus. Sie hat sich bekehrt, diese Frau. Und nun war sie da, sah sie mir gegenüber und sie sagt, ich hoffe, dass ich auf diesem Weg bleiben kann. Ich habe dann mit ihr gebetet und habe ihr viel Kraft gewünscht auf dem Weg, aber es war ein bisschen weit weg von mir. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Und dann kam das Jahr 1983, wo ich nach Westdeutschland ging. Ich hatte nur ein paar Tage zur Ausreise und mir ging dann so durch den Kopf, ich will doch noch mal alle die besuchen, mit denen ich mal zu tun hatte. Und dann fuhr ich auch zu ihr hin. Ich kam hin, sie machte mir die Tür auf und ich hätte sie nicht wiedererkannt. Sie sah total anders aus, ordentlich angezogen, die Haare waren anders, viel jünger, als ich sie in der Erinnerung gehabt hatte. Sie ließ mich rein und sie sagte, ja, Sie haben ja damals gesagt, wo hier die Gemeinschaft ist. Ich habe mich dann dazu gehalten. Jetzt renovieren die gerade ihren Saal und wir haben die Bibelstunden bei mir in der Wohnung. Und ich merkte, ein glücklicher, froher Mensch war sie geworden, weil sie zu Jesus gekommen war. 2-3 Jahre und total verändert. Ein Leben, was hier schon ein Stückchen Hölle war, hat sich zu einem Leben entwickelt, was wirklich Leben wurde. Und wenn sie einmal die Augen zumachte, wird sie bei Jesus sein. Vielleicht schauen sie heute in ihr Leben rein und sagen, es ist eigentlich eine Hölle. Da ist so viel Lüge drin, da ist so viel Schreckliches drin in meinem Leben, was mich so von Gott trennt. Jesus sagt, gib mir dein Herz, sonst wird alles anders werden. Er sagt, klopfe an bei mir. Und wie der Schächer am Kreuz wirst du die Chance haben, Leben zu bekommen. Aber wenn du weiter mit deiner Sünde rumlaufen willst, dann kannst du das machen. Es kann dein Lebensstil sein. Vielleicht führst du ein Doppelleben. Wissen Sie, ich gehe davon aus, auch hier sitzen einige mit einem Doppelleben. Sie gelten überall als Christen und sie sind es eigentlich gar nicht. Sie alle denken, die beten, die lesen die Bibel, vielleicht machen sie es auch manchmal, aber es ist so viel Theater dabei. Bis heute stehe ich eigentlich immer noch in der Jugendarbeit, hatte immer einen größeren Jugendkreis. Und einer unserer Mitarbeiter kommt eines Tages, und ich darf das erwähnen, ich rede nicht über das, was ich in der Seelsorge höre, aber er hat mir das erlaubt, ausdrücklich erlaubt. Er kommt fast verzweifelt nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, Bruder Wagner, ich bin gar kein Christ. Und ich sage, warum? Was hast du? Ich kenne dich doch und du betest und dir liegt dran, dass andere zum Glauben kommen. Und dann sagt er, ich bin nur ein Heuchler. Und dann kommt er damit raus und er sagt, ich rede, dass Menschen zu Jesus kommen sollen, aber ich bin gefesselt an den Computer, an die Pornosucht. Immer wieder kommen diese, treibt mich das dazu, diese schmutzigen Seiten da anzuklicken. Ich nehme es mir immer wieder vor, dass es nicht vorkommen soll, aber ich mache es immer wieder. Und ich schäme mich eigentlich so. Meine Freundin, die haben mittlerweile geheiratet, wenn die das weiß und wenn die im Jugendkreis das mitkriegen, was sollen die von mir denken? Und Jesus weiß es. Ich hatte gerade darüber gesprochen, dass Jesus uns kennt und sieht. Und er sagt, ich bin kein Christ. Und ich habe dann ihm gesagt, dass Jesus alles vergibt und dass er mit allen zu ihm kommen kann und dass ihm keiner zu schmutzig ist. Und dann beteten wir. Und dann sagte er mir, aber wie soll ich denn Kraft bekommen, davon frei zu werden? Und da habe ich ihm etwas gesagt, mehr oder weniger fast unüberlegt. Ich sagte ihm, mir ist das mal wichtig geworden, wenn ich eine schlimme Sache habe, dass ich mit jemand anderes drüber spreche. Und dann fiel mir ein Satz ein, den mir ein Bruder mal gesagt hat, der Teufel hat auf die Dauer keine Freude an uns, wenn wir immer wieder die Geheimnisse verraten, die wir mit ihm haben. Ich wollte ihm eigentlich damit sagen, dann such wieder Seelsorge auf. Einen Sonntag später ist er im Nachbarort in einem Dorf in der Stunde und die haben dort so eine seltsame Ordnung. Am Anfang fragt immer der Älteste, gibt es jemanden in der Gemeinde, der irgendwas berichten möchte, was er mit Jesus erlebt hat. Der geht nach vorn und dann sagt er, der Herr Jesus hat mir gezeigt, was ich für ein Doppelleben führe und was ich für ein schmutziger Mensch bin. Und dann erzählt er vor der ganzen Gemeinde, dass er da gefesselt ist an diese Pornosucht. Die älteren Brüder und Schwestern, die da saßen, die wussten nicht, wo sie hingucken sollten, wussten nicht, was sie davon halten sollten. Die Jungen wussten auch nichts Richtiges damit anzufangen. Ich kriegte eine Stunde später einen Anruf, was hast du mit dem gemacht, dass der hier mit sowas kommt. Ich habe ihm das nicht geraten. Ich dachte, er muss mit zum Hinfahren. Ich sage, was war denn da los? Und er erzählt es. Und dann sagte er mir, eigentlich freudestrahlend, du hast mir doch gesagt, man soll die Geheimnisse verraten, die man mit dem Teufel hat. Dass es ganz so öffentlich wurde, hatte ich eigentlich gar nicht so gemeint. Aber ich habe ihm dann das auch nicht mehr ausgeredet. Ich merkte, dass er doch irgendwie stabiler dadurch geworden ist. Und im Lauf der nächsten Woche kamen 5 Jungs aus diesem Ort und auch Mädchen in die Seelsorge mit ähnlichen Dingen und sagten, wir führen ein solches Doppelleben. Alle denken, wir sind gläubig und wir hängen in diesen Sachen drin. Und das hat mich dann noch mehr bewegt. Ich war dann eingeladen zu einer Evangelisation nach Kanada und zu einer Bibelwoche. Und da lag mir das so nahe, das ist ein Ort, der frömmste Ort der Welt, behaupten die zumindest. Steinbach heißt der Ort, 42 Kirchen in einem Ort von 28.000 Einwohnern. Und fast alle Kirchen voll. Und mir sagte jemand vor, da wirst du nicht viele bekehren, die sind so fromm dort. Naja, auf jeden Fall, ich brachte dieses Beispiel. Und mit einmal bei der Jugend, ich hatte eine Jugendfreizeit, eine Familienfreizeit, eine Evangelisation dort, da kamen von der Jugend so viele mit der genau der gleichen Sache. Die sagen, bei uns im Ort sind bei den Frommen überall die Fernseher verboten. Aber Computer hat ja jeder. Und jetzt kommt man über diese Dinge auf diese ganzen Sachen, die einen fesseln und binden. Es ist nicht die einzige Sünde, aber es gibt andere. Es gibt Dinge, in denen Menschen drinstecken. Ich denke an eine ältere Schwester, die so verzweifelt war darüber, dass sie in der Zeit, wo sie ihre alte Mutter pflegte, oftmals so zornig auf die Mutter war, weil die Mutter wiederum auch so schwierig geworden ist. So vieles gibt es, was uns von Gott trennt. So vieles, was uns zu Leuten macht, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und eigentlich gilt der Sünde, sollte es der Tod. Eigentlich ist unsere Tür die Hölle. Aber der Herr Jesus ist für uns gestorben. Er hat am Kreuz sich zu Tode gequält, damit wir gerettet sein können. Als Jesus öffentlich auftrat, war das erste Zeugnis, was jemand von ihm gab, eine Aussage, die ein Prophet machte. Seht hin, sagt er, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünden trägt. Das heißt ganz konkret, Jesus ist gekommen, die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, auch bei mir gibt es etwas, das ist so schrecklich, dass ich vielleicht der schlechteste Mensch der Welt bin. Mich kann er nicht annehmen. Doch, er kann dich annehmen und er will dich annehmen. Von Spurgeon wird berichtet, dass einmal ein Kohlenträger dort zum Glauben gekommen ist bei ihm. Ein Mann, der so ein versoffenes und schmutziges Leben geführt hat, dass seine Frau sich von ihm trennte. Er hat dann keine Wohnung mehr gehabt. Er hauste dann so vor 120 Jahren schon im Kohlenbunker. Und der Mann hörte davon, dass in den Evangelisationen von Spurgeon immer wieder Menschen ein neues Leben bekommen. Und dann hat er eine Sehnsucht bekommen. Und er wollte auch, dass es bei ihm so ist. Und dann sagt er abend in der Kneipe seinen Zechkumpan, morgen gehe ich zu Spörtschen und da werde ich mich bekehren und dann werde ich auch ein neuer Mensch. Und dann guckt ihn einer seiner Mitsäufer an und sagt, du bist doch so dreckig, dich fasst der Teufel nicht einmal mit der Ofenzange an. Und das ging ihm durch und durch, da war es ja auch, der konnte sich weder waschen noch richtig, der haust dir bei den Kohlen. Aber er ging trotzdem zu der Evangelisation. Aber immer blieb ihm dieser Gedanke, ich bin so schmutzig, mich fasst der Teufel nicht mit der Ofenzange an. Die Evangelisation geht zu Ende. Die Leute gehen raus und er will sich dann auch so davon schleichen. Und Spürtchen kommt ihn zufällig über den Weg und sieht ihn und sieht es mit ihm, was nicht in Ordnung ist. Und dann fragt er ihn, wer er ist und er nennt seinen Namen und sagt, haben Sie ein Problem? Und dann sagt er, ja, ich möchte ein anderer Mensch werden. Ich möchte auch endlich leben und nicht mehr so vegetieren. Aber gestern hat mir einer gesagt, ich bin so schmutzig, mich fasst der Teufel nicht da mit der Ofenzange an. Und Spörtchen muss ja kurzsichtig gewesen sein, setzt sich so seine Brille auf die Nase, guckt ihn an und dann sah er ihn, wie er aussah. Und dann sagt er, das kann schon stimmen. Aber es gibt einen, der hat dich so lieb, dass er für dich am Kreuz sein Leben gelassen hat. Und er wird dich in den Arm nehmen, wenn du kommst, und er macht aus dir einen vollkommen neuen Menschen. Und dann ist dieser Mann zum Glauben an Jesus gekommen. Und er ist einer, der jetzt da drüben ist im Himmel. Im ersten Korintherbrief, da wird einmal gesagt, lasst euch nur nicht irre machen. Nicht die Diebe, nicht die Knabenschänder und so weiter. Keiner wird das Reich Gottes ererben. Und dann geht's mal weiter. Und sowas sind etliche von euch gewesen. Nun aber seid ihr reingewaschen und seid neu gemacht durch das Blut Jesu Christi. Egal, was bei uns ist, Heuchelei oder Verbrechen oder auch nur einfach so eine Gleichgültigkeit, so ein Desinteresse an allen Geistlichen, ganz gleich, was ist. Jesus steht da und sagt, du kannst kommen, du kannst hier ein menschenwürdiges Leben kriegen und da drüben ewiges Leben haben. Heute stehen sie vor der Entscheidung. Der ein oder andere ist schon bei Jesus. Da entscheide dich dafür, mit ihm auf dem Weg zu bleiben. Und ein anderer ist vielleicht noch nicht. Wenn du nicht zu ihm kommst, endet es in der Hölle. Wir sind ja in sehr säkularen, verweltlichtem Land. Schweden soll, habe ich gehört, ich bin noch nie dort gewesen, noch atheistischer und gottloser sein, so in der Gesinnung der Mehrheit der Menschen. Die Bischöfe und Pfarrer werden von der Regierung bezahlt und auch eingesetzt. Das ist so, wo eine Staatskirche ist. Und meist haben die nicht mehr Glauben wie die ungläubigen anderen Leute. Aber hin und wieder ist doch mal ein frommer Bischof dabei. Und dann war einer und der hatte jetzt die Chance, sowas wie bei uns Wort zum Sonntag da zu sagen. Und da hat er auch den Leuten versucht, ins Gewissen zu reden, weil er wusste, das hören hier Menschen, die sonst nie was hören. Und da war der letzte Satz seiner Andacht im Fernsehen: Sie könnten sich heute Abend ins Bett legen und morgen früh in der Hölle wieder aufwachen. Die Leute hören nicht viel auf solche Fernsehandachten, aber so deutlich redet selten einer. Am nächsten Tag stand erst in einer Zeitung, wie kann man denn so einen mittelalterlichen Finsterling ins Fernsehen lassen, der von der Hölle redet. Und dann begann da eine Diskussion von vielfältiger Seite, alle sagten sie, wie kann man sowas heutzutage noch sagen. Das Fernsehen sah sich dann gezwungen, den noch einmal da einzuladen und dann machten sie so eine Gesprächsrunde und da ging es um die Frage, was er denn gemeint hätte. Und ja, diskutierte der eine so oder der andere so, so wie das in den Fernsehsendungen oft ist. Aber es kam nichts Klares rüber. Und der Redakteur wollte dem Bischof irgendwie so eine goldene Brücke bauen, sich sein Gesicht wieder zu bekommen und bei den Leuten nicht als mittelalterlicher Finsterling zu gelten. Und dann fragte er ihn, ja, was haben Sie denn gemeint mit diesem Satz? Und dann sagt er, es ist ganz einfach, was ich gemeint habe. Ich habe gemeint, dass sie sich heute ins Bett legen können und morgen in der Hölle wieder aufwachen. Wissen Sie, das war da richtig und das ist richtig. Vielleicht ist jemand hier, der legt sich heute Abend ins Bett und wird in der Hölle wieder aufwachen, wenn die Nacht noch seine Seele von ihm gefordert wird. Und deswegen machen Sie den Bund mit Christus fest, damit das nicht vorkommt. Wenn sie bei ihm sind, dann haben sie die Herrlichkeit. Wenn sie nicht bei ihm sind, nur die Hölle zu erwarten. Lassen Sie uns miteinander beten. Und Herr, wenn wir uns umschauen in unserer Umgebung, so sind die Menschen doch so weit weg von dir. Und auch bei uns ist das manchmal so, dass wir uns verhalten und benehmen, als gehörten wir nicht zu dir, selbst wo wir deine Kinder sind. Bitte vergib das doch und gib, dass wir mit unserer Schuld immer wieder zu dir kommen. Und hab Dank, Herr, dass dein Blut ausreicht für alles. Dass du die, die zu dir gehören und die sich schämen, dass sie dir immer wieder Schande machen, reinmachst. Aber du siehst auch die, denen das bisher nie klar war, dass sie Sünder sind, dass sie am Ziel vorbeileben. Bitte hilf ihnen doch, dass sie erkennen, dass ihr Leben ein Ziel haben muss. Hilf ihnen doch, dass es nicht einst in der Verdammnis endet, sondern hilf doch, dass sie zu dir kommen. Und wenn da eine Frau heute wäre, vielleicht ein junges Mädchen oder ein junger Mann oder vielleicht auch ein Greis, der jetzt schon weiß, dass er nicht bereit ist, dann bitte arbeite doch an seinem Herzen, dass er nicht verdammt wird, dass er sich nicht in der Hölle wiederfindet, sondern dass er in der Herrlichkeit ist. Du hast doch nicht für umsonst am Kreuz geblutet. Du hast doch auch für ihn dein Blut vergossen und für sie. Und du freust dich doch, wenn sie kommen. Bitte wirke durch deinen Heiligen Geist. Erinnere sie an dein Wort und gib, dass sie den Bund mit dir festmachen. Amen.